nicht im Glauben. Wir haben es nur beschrieben in der Ehe. Aber da habe ich eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht. Der Übergang vom 2D zum 3D funktioniert eigentlich genauso, wie Sie es erwartet haben. Das heißt, der Vektor, der homogene Vektor x, y, w, also egal, ob hier 0, ob hier 1, ob hier ein Wert steht, wenn ich von 2D unten bleibt 0, 0, 1 geht über in 0, 0, 0, 1 und natürlich ist der Translationsvektor aus Besitz bestätigt aus drei Komponenten und eigentlich alles ein bisschen komplizierter. Anstelle von 4 bestimmten Größen A00 bis A1 haben wir jetzt 9, aber ansonsten alles dasselbe. Okay? Sie erinnern sich noch daran, wir müssen aber vorher vereinbart haben, ob wir in einem rechtshändigen oder linkshändigen Koordinatensystem arbeiten, damit die dritte Achse eben auch richtig orientiert ist. Ja, und jetzt können wir da durchgehen, können das wieder anschauen. Es ist eigentlich alles dasselbe. Die Translationsmatrix hat jetzt drei Werte, tx, y, tz. Die Skalierungsmatrix hat jetzt auch drei Werte, sx, sy, sz. Und da unten die 1. Noch ein kleiner Trick. Das ist nämlich eine Möglichkeit, wie Sie auch mit Ihren Kenntnissen jetzt schon hier mal einen W-Wert bekommen können, der ungleich 1 ist, nämlich dadurch, dass Sie die homogene Skalierung eben einfach dadurch ansetzen, dass Sie hier unten diese 1 mit 1 durch S angeben. Das ist allerdings nur die uniforme oder homogene Skalierung, das heißt für alle drei Richtungen in gleicher Art und Wert. Okay, jetzt noch ein paar Eigenschaften. Wenn ein oder drei Skalierungsfaktoren negativ sind, so haben Sie eine echte Spiegelmatrix oder Reflexionsmatrix. Wenn Sie das aber machen, müssen Sie ein bisschen aufpassen, weil der Umlaufsinn der Koordinaten bei Polygonen kann sich möglicherweise ändern. Da werden Sie noch genau den Wert sehen. Das müssen Sie nur als Haken merken, okay? Wenn mit einmal mein Objekt, das ich aus Polygonen so mühsam zusammengebaut hatte, was weiß ich, so, wenn ich das gar nicht mehr auf dem Bildschirm sehe, kann es wirklich sein, dass alle Flächennormalen nach innen zeigen. Ja? Und dann sehen Sie ein Objekt überhaupt nicht mehr. Werden Sie genau verstehen, wenn Sie Culling-Techniken kennengelernt haben, die werden nämlich einfach rausgeschmissen. Alle die Seiten, die von mir weg zeigen, besprechen wir dann. Scherung funktioniert auch ganz genauso. Nur ein Hinweis, manche Autoren definieren das ein bisschen anders. Also wir benutzen typischerweise die linke Definition. So. Und alles wäre gut, wenn es die blöde Rotation nicht gäbe. Alles wäre ganz einfach. Ich könnte jetzt eigentlich die Vorlesung beenden. Aber ja, hier beginnt es ein bisschen schwierig zu werden. Sie werden gleich verstehen, warum. Die ersten Schritte sind noch ganz trivial. Diese erste Matrix hier, diese erste Matrix ist die Rotationsmatrix um die x-Achse. Woran erkennen Sie das? Ich rotiere etwas um die x-Achse. Also Sie haben ein solches System, x, y, z, und Sie rotieren etwas um diese Achse. Was ist das Kennzeichen einer Rotation, egal was Sie rotieren? Die Werte auf der x-Achse bleiben identisch. Okay? Die Werte auf der Rotationsachse bleiben identisch. Wenn Sie etwas um diese Achse rotieren, egal was hier ist in der Welt, Sie rotieren um diese Achse, dann heißt das, auf der Rotationsachse verändert sich nichts. Das muss natürlich auch die Matrix ausdrücken und das ist für uns das Erkennungszeichen. Nämlich, das sind ja hier die Werte, die die x-Werte transformieren, Wenn ich hinter eine solche Matrix, hinter eine solche 4x4 Matrix, wenn ich da x, y, z, w schreibe, dann sind diese vier Werte, die ersten vier Werte, sind ja genau die vier, die die x-Werte beeinflussen und kennzeichnen. Rotation um die x-Achse, auf der x-Achse verändert sich nichts, also dürfen sich hier die Werte nicht verändern. Okay? Ganz klar ist der erste Teilvektor, also hier Spaltenvektor, der identische, also die Einheitsvektor, also mit der 1 an der Stelle, der zu der Achse gehört, dann passiert nichts. Beim Ry ist es eben hier so, beim Rz ist es hier so und der letzte ist sowieso immer 0, 0, 0, 1. Okay. Also eigentlich doch ganz einfach, sagen Sie. Vielleicht hat der Kromka ja nur ein bisschen geguckt und will es uns schwierig machen, wo es doch ganz gar nicht so schwierig ist. Ja, es kommt. Rechts, die Eigenschaften spreche ich jetzt nicht durch. Die schauen Sie sich bitte mal an. Es sind ein paar interessante Sachen, nämlich Rotationsmatrizen sind orthogonal und daraus folgt R hoch minus 1 gleich RT, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und die anderen Eigenschaften gelten auch. Der Zwischenruf nochmal, was ist der Unterschied zwischen orthogonal und orthonormal? Sollten Sie im Zweifelsfall auch wissen, so als halbgebildeter Mathematikerin. Okay, wir nennen zwei Vektoren orthogonal. Wir müssen nämlich, ist ein bisschen schwieriger. Vektoren können orthogonal sein und besprechen wir das so durch. Wir nennen zwei Vektoren orthogonal, wenn sie senkrecht aufeinander stehen. Orthogonal heißt senkrecht stehen. Orthogonal. Und die Bedingung dafür ist, dass das Skalarprodukt gleich 0 ist. Ich sage es jetzt nicht, wie das berechnet wird. Sehr, sehr einfach. Das heißt studieren. Das wissen Sie jetzt nicht so aus dem Lameng. Dann müssen Sie es halt nachschauen. Okay? Dann sind die orthogonal. Wir können aber auch Basen, können auch orthogonal sein, also eine Basis. Das heißt, sie können senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, das sind immer diese definierenden Vektoren, die Sie brauchen, um einen Raum oder jetzt im 2D aufzuspannen. Wenn die senkrecht aufeinander stehen, nennen wir die Basis orthogonal. Sind sie zusätzlich von der Länge 1, also Einheitsvektoren, dann nennen wir sie, oder die Mathematiker, das haben uns ja nur die Mathematiker eingebrockt, ich würde das ja nie so mit Ihnen machen, dann nennen sie das orthonormal, okay? Das ist aber eine rein einfache Definitionssache. Jetzt kommt noch was Wichtiges, eine Matrix heißt genau dann orthogonal oder unitär, ja, dann, wenn m hoch minus 1 gleich der transponierten Matrix ist. Das heißt, die Inverse sehr, sehr einfach zu errechnen. Nämlich dadurch, dass ich Zeilen und Spalten gegeneinander austausche. Das war die transponierte. Okay. Ja. Eben habe ich Ihnen ja was gezeigt. Ich habe gesagt, okay, vielleicht ist Ihre Freundin, wenn sie dieses Quadrat um den Punkt rotieren will, dann haben wir es locker hinbekommen. Wie haben wir es hinbekommen mit all unseren Kenntnissen? Wir haben zunächst erstmal dieses Rechteck in den Ursprung verschoben, wir haben dann rotiert und dann wieder zurückgeschoben. Funktioniert prima. Und jetzt sagen Sie mir, wie Sie das im 3D machen. Geht es da auch so einfach? Gut, da fällt jetzt ein ganz wichtiger Satz. Das ist der Herr Euler. Und der Herr Euler hat gesagt, Egal wie, in 3D kann ich ja auch um beliebige Achsen rotieren. Also ich kann ja hergehen und sagen, okay, das hier ist mein 3D-System. Ich möchte nicht nur um eine Basisachse, nämlich um X, Y und Z rotieren, sondern ich möchte jetzt um diese Achse rotieren. Wenn ich da rotieren kann, dann kann ich das doch auch hier drum machen. Eine beliebige Achse. Und da hat der Herr Euler was ganz Tolles gefunden. Nämlich er hat herausgefunden, dass eine beliebige Rotation in 3D, also um eine beliebige Achse, mit anderen Worten jede Rotation in 3D, alles was Sie haben können und haben wollen in 3D bezüglich Rotation, lässt sich durch 3 Parameter beschreiben. Und zwar immer durch 3 Parameter. Okay? Waren das auch die Basistransformationen? Ja klar, die Basistransformationen auch. Denn die eine hat immer einen Rotationswinkel, um jede Basistransformation hat einen Rotationswinkel. Also können wir hieraus, was genau die Bereiche werden, folgern, okay, mit den 3 Basistransformationen um die X-Achse, Y-Achse, Z-Achse kann man jede Rotation beschreiben. Okay, und da wird es jetzt so ein bisschen schwierig. Hier so ein paar Anmerkungen. Übrigens, das sollten Sie wissen, der Euler war ganz, ganz wichtig für Sie, denn er war zum Beispiel derjenige, der so für den Wert E das gleiche E eingeführt hat, der den Buchstaben, das Symbol Pi eingeführt hat, der I eingeführt hat, der das große Sigma als Summenzeichen eingeführt hat und der auch die Schreibweise F von X eingeführt hat. Also er war schon ein verdammt cleverer Mann, hat sehr, sehr viel publiziert. Wenn ich mir das überzeugt, besteht das 866 Publikationen und fast immer alleine und fast alle in Latein. Das ist einfach schon Wahnsinn. Also ich habe so ungefähr 100, also 800, wäre im Leben nicht drauf zu kommen. Man wüsste nicht, wie ich das machen soll. Nein, okay. Aber dafür sieht man dann auch so aus, wie er da aussieht. Okay. Also genau genommen, für uns wichtig sind seine Rotationssätze, die er zweimal gefasst hat. Einmal in diesem ersten Paper, Sie können sich das auch anschauen, 1770 schon. Eine beliebige Rotation in 3D lässt sich durch 3 Parameter beschreiben, das hatten wir eben schon. Das sind zum Beispiel die 3 Rotationswinkel der Hauptachsentransformation. Das ist also diese drei Matrizen, die ich Ihnen gezeigt habe, Rotation um die X-Achse, Rotation um die Y-Achse, Rotation um die Z-Achse, lässt jede beliebige Rotation in 3D beschreiben. Und 1776, also rund 10 Jahre später, ergänzte er dann nochmal, jede Rotation eines Sternenkörpers um einen Punkt ist äquivalent zu einer Rotation um eine Achse durch diesen Punkt. Okay? Er hat da schon heftig drüber nachgedacht. So. Gut, wir betrachten jetzt im Weiteren die Transformation starrer Körper. Transformation starrer Körper, hatte ich Ihnen gesagt, was sind das für Transformationen? Das sind nur Rotationen und Translationen. Also sind nicht formverändernd. Der Körper bleibt derselbe. Also haben Sie eine Vase und drehen die Vase hin und her, bleibt die Form der Vase identisch. Sie dürfen es sogar auch verschieben. Sie haben nach Euler dann 6 Freiheitsgrade. Das sind übrigens die 6 Freiheitsgrade, die Sie auch mit jeder Kamera ausführen können. Es sind nur 6. Was können Sie nämlich machen? Ich kann so gehen, ich kann so gehen, hoch und runter. Und was noch? Ich kann auf Sie zugehen. Okay, das sind 3 Translationsfreiheitsgrade und 3 Rotationsfreiheitsgrade. Wie geht das? So, so und so. Genau. Kann man dann auch mit dem Kopf machen und dann kommt man dann doch durcheinander. Okay. Ja, das sind, eine Kamera ist ein starrer Körper, hat 6 Freiheitsgrade. die er übrigens beherrscht. Ja? Meistens macht er aber nur...
Mir fehlen so die Rollen.
Ja, Rotationsfreiheitsgrade. Nein, interessant wird der Viva-Schnitt, wenn er die Kamera jetzt so dreht und dann hin und her schiebt. Ja? Also dann wird es interessant, aber das müssen Sie, möchten Sie dann auch nur im LSD-Rausch noch erleben. Woran liegt das? Weil Ihr Gehirn das nicht gewöhnt ist. Weil Sie gehen so selten so durch die Gegend und fangen dann noch an zu rotieren und passiert nicht. Sie halten das fast immer waagerecht, Ihre Sicht, und sind entsprechend wenig gewöhnt. Okay. So. Ja, wenn das jetzt so ist, dann habe ich doch eigentlich alles. Ja, sage ich, im Prinzip habe ich alles. Sie können alles beschreiben. Euer hat recht. Diese drei Matrizen, brauchst jetzt ein bisschen Matrix-Multiplikation. Ist vielleicht nicht so ganz schön, das schauen wir uns gleich an. Aber richtig intuitiv ist das ja nicht. Ne? Denn überlegen Sie sich mal, Sie sind in einem dreidimensionalen System und wollen um diese Achse einfach ein Objekt rotieren. Jetzt beschreiben Sie das mal durch drei aufeinanderfolgende Hauptachsentransformationen. Garantiert kriegen Sie einen Knoten ins Hirn. Garantiert kriegen Sie das nicht hin. Also intuitiv ist das überhaupt nicht. Auch wenn ich Ihnen Drehrädchen geben würde, um die Achsen zu rotieren, das würden Sie nicht schaffen, sage ich Ihnen. Okay? Weil das Ding springt Ihnen immer weg. Also das rotiert dann da. Überlegen Sie, das rotiert ja immer um diese Achse hier, ja? Oder um die Achse, oder um die Achse. Alles andere als trivial. Überhaupt nicht intuitiv. Ja, die Berechnungen sind aufwandsarm. Ja, gut, Matrixmultiplikationen sind von Hand, zwar aufwendig, alles Kosinuswerte und Sinuswerte und so, aber der Rechner macht das brav. Aufwandsarm sind die schon. Da ist ein grünes Männchen. Aber die Interpolationen sind auch nicht einfach. Weil es kann ja sein, dass Sie einfach den Wunsch haben, dieses Objekt jetzt um diese Achse hier so zu drehen. Könnte ja sein. Und das möchten Sie sogar sehen auf dem Bildschirm. Na bitte, dann rechnen Sie das mal aus. Das erzeugt wirklich tierische Probleme. Zum Beispiel Interpolation. Sie haben einfach diesen Winkel, also einfach so einen einfachen Winkel. Ich habe da auch so ein Holzbrettchen, habe ich oben bei mir auf dem Schreibtisch liegen, der genauso aussieht, so ein Winkel. Okay, der jetzt 90 Grad, möchten Sie den um die Y-Achse rotieren. Also hier drin liegt die Y-Achse. Nee, ein Objekt soll von einer plus 90 Grad Orientierung um die Y-Achse in eine minus 90 Grad gedreht werden. Ich glaube, da ist was falsch. Nein, wenn ich die Y-Achse so lege, wie ich es hier gemacht habe, dann ist es richtig, okay? Ist das eigentlich ein rechtshändiges System? Genau. Also, das ist ja egal. X ist der Daumen. Y ist der Zeigefinger und Z. Und nun, wie ist es nun? Ist es rechtshändig oder nicht? Oh, ja. Okay. Nochmal. Rechte Hand. Alles schräg, oder? Hm? Für mich ist es ein fantastischer Blick. Ich habe noch nie so viele Gesten bei Ihnen gesehen. Und die Mimik ist auch interessant. Ist es rechtshändig? Ja, ist es, natürlich. Wenn nur umgedreht, Z jetzt hier ein bisschen blöd zu zeigen, aber ist rechtshändig. Sie können sich das einfach überlegen, indem Sie die Z-Achse hier nach draußen kehren, dann ist genau, wie erreichen Sie das? Indem Sie so das Koordinatensystem so einmal drehen, dass x nach oben zeigt, x nach rechts zeigt, y nach oben, z aus der Tafel heraus. Okay, egal. Also Sie möchten das so rotieren von der Position in die Position. Einfach so drehen lassen. Okay? Ja, sage ich, das ist für mich gar kein Problem. Weil das kann ich wunderbar beschreiben, genau mit der Rotationsmatrix. So. Okay? Und eigentlich habe ich ja gelernt, ist alles ganz einfach. Ich interpoliere also die Matrixwerte, um diese Zwischenwerte zu erzeugen. Okay? Ist ja eine gültige Idee. Das ist die Ausgangsmatrix, die sieht so aus. Das ist die Endmatrix, die sieht so aus. Dann interpoliere ich einfach. Und was würde ich feststellen? Ich würde feststellen, naja, halbwegs hätte ich diese Matrix. Und wenn ich die zur Anwendung bringe, was wäre das? Dieser Pfeil, dieser physikalische Pfeil, der würde entarten zu einer Linie. Der wäre gar kein Pfeil mehr, sondern der wäre schlicht und einfach eine Linie auf der X-Achse. Das heißt, würde ich diese einfache Interpolation oder Rotation anwenden, um Objekte zu drehen, würden die sich zerknautschen, so irgendwie zusammen und dann wieder entfalten. Und dann wären sie wieder in ihrer Endposition. Anfangswert und Endwert ist richtig, aber sie haben überhaupt nicht erreicht, diese Animation, diese Drehung des Pfeiles unter Formerhaltung, sondern sie haben eine formverändernde Wirkung. So geht es nicht. Das ist nicht das, was wir wollen. Okay. Das heißt, kommt 3D-Computergrafik wäre ganz einfach, gäbe es die blöde Rotation nicht. Die Rotation macht, ist die einzige Operation, die es schwierig macht. Und Sie sehen es daran, dass es für die Rotation gleich eine Menge verschiedener Verfahren gibt. Nämlich die Rotation um feststehende Koordinatenachsen. Die Koordinatenachsen bleiben ein für alle Mal feststehen. Das Problem ist nur, die Werte auszurechnen. Okay? Ja, ich glaube, es war, das wird ziemlich schwer. Rotation um eine beliebige Rotationsachse, ja, ist auch, das machen wir jetzt gleich noch, zumindest deuten wir die Lösung an. Ich kann eine beliebige Rotationsachse festlegen und kann dann darum rotieren. Wenn es dann aber zum Common Sense gehört, dass man noch weitere Rotationsmethoden braucht oder dass es schick ist, die noch zu haben, dann ist das immer ein Hinweis darauf, okay, das ist nicht so ganz einfach. Und was es da noch gibt, ist die Rotation um Eulerwinkel und die Rotation mit Quaternionen. Quaternionen kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht in 0, nichts erklären. Ist etwas, das was Sie auch nicht mögen, nämlich eine Erweiterung der komplexen Zahlen. Und zwar vom 2D, komplexe Zahlen, x, also Realteil und Imaginärteil, ins 4D, in Klammern, weil in 3D gibt es die nicht. So ist es nun mal. Und sowas Blödes, ja, das wollen Sie jetzt in den Grundlagen hier nicht haben, aber es ist sehr, also es ist wichtig für Animationsvorgänge, können Sie sich schon mal merken. Und Eulerwinkel ist eine andere Definition. Hier sind es feste Achsen und Eulerwinkel sind solche Winkel, die sich um bewegte Achsen einführen. Also stellen Sie sich vor, das wäre ein Flugzeug. Jetzt wollen Sie irgendeine beliebige Rotation. Sie wollen das Flugzeug in die Richtung, sagen wir, aufsteigen. So. Sie wollen das Flugzeug so bewegen. Dann müssen Sie ja auch, Sie haben drei Möglichkeiten. Sie haben, können Ihre Ruder bewegen. Sie können so drehen, Sie können so drehen und das dritte Mal drehen. Ja? So. Aber eben nur auf der Basis der gedrehten Winkel. Also wenn Sie Ihr Flugzeug so nach oben drehen, dann drehen, dann haben Sie es da oben gedreht, dann können Sie es so drehen, okay, und dann können Sie es nochmal anders drehen. Also der wichtige Unterschied ist, diese Achsen bleiben fix, ein für alle Mal, immer in der Welt. Und die Euler-Winkel sind die Winkel, wo sich das Koordinatensystem mitdreht. Ja? Also dieses Koordinatensystem ist nicht fix, sondern rotiert mit. Und sie geben relativ in dem rotierten lokalen Koordinatensystem dann die Veränderung. Wenn Sie da mehr zu erfahren wollen, müssten Sie in Animationen, wahrscheinlich nächstes Sommersemester gibt es das wieder, müssten Sie da mal nachschauen. So, wie gesagt, jetzt gäbe es ganz, ganz viel Arbeit und zum Beispiel die drei Hauptachsentransformationen, da die Gesamtrotationsmatrix zu berechnen, da müssen Sie immer die Reihenfolge festlegen. Okay? Und zwar, um welche Achse Sie zuerst rotieren. Warum müssen Sie das machen? Naja, weil die Rotationen eben nicht, die Multiplikationen sind nicht kommutativ. Okay? Darum ist es wichtig, das festzulegen. Wir können Sie fragen, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es denn? Die Antwort steht hier, es gibt 24. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, um Rx zu rotieren, dann um Ry und dann nochmal um Rx. Das klingt verrückt, es ist trotzdem etwas anderes, weil das Objekt steht ja anders da. Ja, wenn Sie die Ry-Transformation erst ausgeführt haben. Also auch das würde dazugehören. Da gibt es eine Menge Betrachtungen, die man machen könnte, die Sie alle gar nicht wissen wollen. Aber was Sie noch wissen wollen und sollten, ist, wenn Sie die drei Basistransformationen zusammen multiplizieren, dann gibt das schon einen ganz schön zickigen Ausdruck. Und zwar müssen Sie sich jetzt diese Matrix, da müssen Sie sich jedes CY, müssen Sie sich vorgestellt denken als, also das, was hier CZ heißt, oder da CY, heißt Cosinus Phi, also Cosinus um die Y-Achse. Jetzt schauen Sie sich dieses Gleichungssystem an. Das ist dann schon richtig knubbelig. Also da wird Cosinus X mal Cosinus um die Z-Achse, des Winkels um die Z-Achse, mal Sinus um die Y-Achse. Oh, oh, oh. Ja, das sieht tatsächlich auch ein bisschen zickig aus. Und wenn Sie sich das anschauen, okay, dann sieht das eben so aus. Wir werden das jetzt nicht weiter durchsprechen. Es könnte aber Ihr Wunsch sein, sagen, ich habe eine beliebige Rotation, ich weiß aus irgendeinem Grunde, das ist nur eine Rotation, die möchte ich in Hauptachsentransformationen zerlegen. Und, was sagt er mir? Fehler, das ist immer schön. Das ist noch ein Outlook-Diagramm. So. Okay. Und dann sehen Sie, was hier versucht wurde, ist eine beliebige Rotation, die sich ja nach Euler-Ausdruck in irgendeiner so einer Rotationsmatrix, die wieder in die elementaren Operationen zu verlegen. Und das ist alles andere als einfach, vor allen Dingen nicht einmal eindeutig. Und das mögen wir dann überhaupt nicht. Okay? Zwar können wir auf diese Art und Weise dann jede beliebige Rotation auch animieren, das heißt die Zwischenschritte ausführen, dadurch, dass wir die Rotationswinkel interpolieren. Also zum Beispiel sagen, jetzt wir drehen erstmal in die Richtung, also meinetwegen in 15 Schritten ist es so eine 90-Grad-Drehung, dann teile ich 90 Grad durch 15 und sage, okay, 90 Grad durch 15, wird bestimmt, ne? Das sind 6 Mal, ja, dann teile ich es in 6 Schritte ein, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter, vierter, fünfter, sechster. Und dann rechne ich nur mal den ersten Schritt und dann rechne ich die Y-Transformation den ersten Schritt und dann die Z-Transformation den ersten Schritt und so ist dann das Objekt in der ersten Position. Und dann entsprechend weiter jeweils die zweite Position X, Y und Z, immer in der gleichen Reihenfolge, dann funktioniert das. Also könnte ich theoretisch interpolieren. Werden wir uns noch anschauen, werden Sie auch sehen. Okay. Rotation um eine beliebige Rotationsmatrix bespreche ich mit Ihnen auch nicht im Detail, wäre aber möglich und es steht auch hier, wie man das berechnen kann. Das ist aber eine Vertiefung für uns und würde uns zu weit führen. Und wenn Sie so viele Folien dazwischen haben, dann möchte ich das nicht. Also nehmen Sie an dieser Stelle mit, Krömke hat recht, 3D-Computergrafik wäre ganz einfach, wenn es die Rotation nicht gäbe. Ich habe alles verstanden, nur das, was er uns zur Rotation so erzählt hat, das sieht mir alles ein bisschen dubios aus. Muss ich Sie leider mit nach Hause bringen lassen. Rotationen sind wirklich das Problem, das 3D-Grafik ein bisschen schwieriger macht. Es gibt kein ideales Verfahren für alle Anwendungsfälle, das ist das Blöde, aber gäbe es das, wäre es nie so, dass wir im Ganzen dann in der Animation vier verschiedene Verfahren für unterschiedliche Problemlagen besprechen würden, wenn es eine optimale Lösung gäbe. Okay? Wir müssen aber zwischen diesen vier verschiedenen Sachen hin und her konvertieren müssen und dergleichen. Und da gibt es also eine ganze Menge Probleme, auch mathematische Probleme. Und eigentlich das wollte ich Ihnen sagen, eigentlich müssen Sie sich nur diesen ersten Satz merken. Okay, gut. Das ist noch etwas, was wir auch gerne hätten, nämlich, Sie haben gegeben eine beliebige Matrix, egal woher Sie die bekommen haben. Das kann zum Beispiel aus dem Modellierungsprozess kommen, aus einem Modellierer, der hat Ihnen eine beliebige Matrix gegeben. Und die möchten Sie gerne in Elementarmatrizen zerlegen. Sie haben also eine beliebige 4x4 Matrix, Sie wollen sie in interpolierbare Teilmatrizen zerlegen. Wie machen Sie das? Als ersten Schritt trennen Sie immer die Translation ab, okay? Okay, die Translation abtrennen und Translationen, die können Sie einfach interpolieren. Jeden Wert für sich interpolieren. Also Tx interpolieren, zur gleichen Zeit Ty und zur gleichen Zeit Tz. Funktioniert. Prima, wunderbar. So, und das zweite ist diese Restmatrix, die mit M bezeichnet wurde. Diese Restmatrix können Sie immer zerlegen in eine Skalierung und eine Rotation. Das heißt, egal was Sie da stehen haben, das geht jetzt schon ein bisschen weit. Sie können es zerlegen in R mal S, also eine feste Rotationsmatrix plus eine Skalierungsmatrix. Und wie machen Sie das? Genauso wie da angegeben, das nehmen wir jetzt mal als Rezept. Sie skalieren die gegebenenfalls nicht uniformen Matrizen, also Sie gucken nach, wie die Länge der Reihenvektoren ist, okay, und das ist die Länge dieses Vektors und diese Länge ist der Skalierungsfaktor in x-Richtung. Okay? Und wenn Sie den jetzt dann rausrechnen in dieser Form, dann haben Sie eine Skalierungsmatrix, können da die Inverse draus bilden, können das hier mit multiplizieren und haben eine Rotationsmatrix. Ja, das klingt alles ganz einfach, ist nicht so. Noch für die Sachen, das könnte ich jetzt langsam auch rausnehmen, weil wenn man Virtual Reality Markup Language ist nicht mehr so ganz aktuell. Aber da sehen Sie, da gibt es in dieser Sprache, mit der man 3D-Objekte erzeugen kann und deren Transformation auch beschreiben kann, gibt es zum Beispiel gar keine 4x4 Matrix. Wir haben die 4x4 Matrix aber kennengelernt als die elementare Methode, um Punkte zu transformieren. Ja, beides ist richtig. Und zwar muss Wörmel dann Folgendes machen, Sie müssen das Gesamtergebnis zerlegen in Einzelschritte. Und zwar so ähnlich, wie wir es hier gemacht haben, jetzt nur in 3D kann man es eben auch in Einzelschritte zerlegen. Man kann zunächst beginnen mit jeder beliebigen Transformation muss man erstmal zum Centerpoint verschieben, dann eine Skalierungsrotation machen, dann eine Skalierung machen, dann eine Rückrotation machen, dann die eigentliche gewollte Rotation machen, dann eine Rücktransformation machen, dann eine Translation machen. Und schon ist fertig. Haben wir alles verstanden, ne? Klar. Nein, Sie merken sich nur, wir können da eine ganze Menge mitmachen. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Aber das ist etwas, das müssen Sie sich wirklich noch merken. Alles, was wir bisher besprochen haben an Rechenregeln, gilt auf jeden Fall für Raumpunkte. Habe ich jetzt aber eine normale, das heißt eine senkrecht stehende auf einer Ebene, und diese normale werden wir für sehr viele Probleme, die wir später besprechen, noch brauchen. Habe ich eine normale und führe einfach meine Transformationen auf die normale genauso aus, dann sehe ich als Ergebnis hier diese Ebene oder diese Linie hat sich so transformiert, und wenn ich die normale transformiere, dann habe ich diese Richtung. Halt, die ist jetzt aber gar nicht mehr normal. Die steht gar nicht mehr senkrecht drauf. Das müssen Sie sich merken. Wenn Sie normalen transformieren, dann müssen Sie es anders machen. Nämlich die Lösung ist die, nämlich dass ich die Inverse, die transponierte von der Inversen bilde. Okay? Dann sagen Sie, wie kommt dann da wieder drauf? Okay? Dann sage ich, schauen Sie in diesen Graphic Gems nach. Da ist der ganze Beweis drin, warum genau das allgemein gilt. Ja? Und dann ist die Welt in Ordnung. Das würde ich Sie bitten, sich zu merken. Transformation von Normalen muss gesondert beachtet werden. So, und damit wollen wir es auch zusammenfassen und uns dann einen schönen Tag noch machen, nach so vielen Problemen. Aber wir merken uns, wir haben irre viel erreicht. Wir können nämlich durch 3x3 Teilmatrizen alle beliebigen linearen Transformationen in 3D beschreiben. Die stehen dann hier oben in dem blauen Feld. Wir können beliebige Translationen hier beschreiben. Und hier steht zunächst erstmal nur für alle affinen Transformationen. Affine Transformationen sind lineare Transformationen plus die Translation, steht da 0, 0, 0, 1. So. Und die entscheidende Frage ist jetzt die, kann da auch etwas anderes stehen? Die Antwort, und dafür werden wir jetzt einen ganzen weiteren Tag brauchen, ist ja, dann kommen wir aber zu den sogenannten projektiven Abbildung. Warum brauche ich nach den linearen Transformationen und den affinen Transformationen noch weitere Abbildungen? Ja, ganz einfach, weil ich zum Beispiel die Kamera beschreiben will, die jetzt einen dreidimensionalen Raum auf eine zweidimensionale Ebene abbildet. Und zwar nicht so wie, nimm doch einen Chip und bau in richtiger Entfernung den Chip hinter einer Linse, dann hast du ja eine Kamera, sondern ich möchte es berechnen. Und tatsächlich gelingt uns das auch mit der homogenen Matrix, und dann sind hier unten die Werte, die A3.0, A3.1, A3.2, aber einzelne Werte gegebenenfalls ungleich 0. Und dann ist die Homogenisierung auch eine ganz wichtige Operation. Hier nochmal die Zusammenfassung, genau das, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Und tatsächlich, damit sind wir am Schluss. Wir haben durch die Einführung der homogenen Koordinaten was ganz Tolles erreicht. Es erschien uns erst wie ein Trick. Wir haben aber einen Hinweis, dass es eine Einbettung entweder einer Ebene in einen Raum darstellt, oder eben eines dreidimensionalen Raums für Mathematiker überhaupt kein Problem, in einem vierdimensionalen Raum, den Sie sich jetzt nicht vorstellen können, geht einfach nicht, Sie sind ein dreidimensionales Wesen, aber den man mit unseren Rechenregeln wunderbar beherrschen kann. Und was wir jetzt nächstes Mal machen wollen, ist diese Kamera beschreiben in ihren verschiedenen Ausführungsformen. Gerne stelle ich Ihnen aber noch für Fragen zur Verfügung, wenn wir solche heute noch haben. Ansonsten gerne auch per E-Mail oder in der Moodle-Plattform. Ich schaue da immer mal nach, aber nicht unbedingt jeden Tag. Okay. Puh, dann sind Sie in Gnaden entlassen.